Im öffentlichen Bild der Wehrmacht dominiert nämlich bis heute eigentlich die Wahrnehmung einer Streitmacht, die durch diese sogenannten Blitzkriege in der ersten Kriegshälfte große Teile Europas eroberte und gegen die Sowjetunion einen beispiellosen Vernichtungsfeldzug führte. Und beides ist auch durchaus richtig. Aber die deutschen Streitkräfte befanden sich eben von 47 Monaten des Krieges gegen die Sowjetunion mindestens 30 Monate lang auf dem Rückzug, insbesondere nach der Niederlage nach Stalingrad. Und während diesen Monaten des Rückzugs erlitt die Wehrmacht nicht nur einen großen Teil ihrer Verluste, sondern sie legte auch riesige Gebiete Osteuropas in Schutt und Asche.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Christian Stein über die Rückzüge der Wehrmacht an der Ostfront. Denn während wir oftmals Blitzkrieg und Vorstoß als Bild der Wehrmacht vor Augen haben, so war doch ein Großteil der Zeit an der Ostfront von Rückzügen geprägt. Herr Stein wird schildern, wie diese zunächst minutiös geplante Militäroperationen waren, aber über den Kriegsverlauf hinweg immer mehr zu verlustreichen, unkoordinierten und nahezu fluchtartigen Aktionen wurden. Er geht dabei auch auf die zahlreichen Kriegsverbrechen ein, die während und auch aufgrund der Rückzüge der Wehrmacht stattfanden, und setzt sich mit den Haltebefehlen und der Bedeutung der zu Festungen erklärten Städten auseinander. Zudem wird es darum gehen, wie die Rückzüge das Verhältnis zwischen Hitler und den Befehlshabern prägten und welche unterschiedlichen Ansichten in der Wehrmacht zu Sinn und Ablauf der Rückzüge vorhanden war. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge bei Steady oder auch bei Ko-fi. Und an dieser Stelle möchte ich mich für den Support aus der Hörerschaft bedanken, den ich während der Zeit im Maschinenraum erhalten habe. Nicht nur sind die Zugriffszahlen des Podcasts fast gleich geblieben, auch habe ich ganz viele total nette E-Mails, Kommentare und sogar Spenden erhalten, obwohl erstmal nichts Neues kam. Und das hat mich wirklich gefreut und mich motiviert, für das neue Jahr 2026 einen guten Neustart hinzulegen. Daher danke an alle, die sich bei mir gemeldet haben und an alle, die weiterhin zugehört haben oder vielleicht auch unterwegs dazugekommen sind. In den Shownotes dieser Episode gibt es wie immer eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Und wie ihr ja vielleicht wisst, habe ich für jedes der 5 Kriegsjahre an der Ostfront eine eigene Folge und auch noch weitere Episoden zum Krieg im Osten. Und all diese sind, sofern sie relevant sind für das Thema Rückzüge, in der erwähnten Liste verlinkt. Und damit geht es jetzt hier auch los. Herr Stein wird sich als neuer Gast zunächst vorstellen und dann in die Schilderung der kurzen Vorstöße und langen Rückzüge der Wehrmacht an der Ostfront übergehen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem September 2025.
Mein Name ist Christian Stein. Ich habe Geschichte, Politik und Wirtschaft an der Uni Freiburg studiert und war dann anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte in Freiburg, dann am damaligen Deutschen Historischen Institut Moskau. Das ist heute das Netzwerk Osteuropa der Max-Weber-Stiftung, sowie dann bei der Forschungsgruppe Zeitgeschichte in Freiburg. Heute bin ich Gymnasiallehrer, unter anderem für Geschichte. Und das Thema der Wehrmachtsrückzüge an der Ostfront des Zweiten Weltkriegs war mein Promotionsthema und mein Buch dazu mit dem Titel Armee des Rückzugs, das erscheint im September 2025, also wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist es vielleicht sogar schon da. Wie ich darauf gekommen bin, ich würde da so von zwei Seiten rangehen. Einmal habe ich meine Examensarbeit, also die Abschlussarbeit fürs Staatsexamen über die Beraubung der Juden in Serbien und dem Banat geschrieben, durch die deutschen Besatzungsstellen, also auch ein Thema des Zweiten Weltkriegs. Und da ist mir in den Akten aufgefallen, dass diese deutschen Stellen die ganze Zeit aus Belgrad schreiben und dann irgendwann, so ab Mitte 44, dann aus Wien. Und da dachte ich, huch, was ist denn da passiert? Und habe dazu einfach ganz wenig gefunden, habe dann mit meinem damaligen Betreuer, dann später Doktorvater, Herr Herbert, drüber gesprochen. Und der meinte, ja, also da haben sich die Deutschen halt zurückgezogen. Und ich meinte so, ja, aber warum gibt's denn da nichts? Und er meinte, ja, das ist einfach eine riesen Forschungslücke, die er auch schon länger auf dem Zettel hat. Und da war sogar auch mal jemand dran, ein ehemaliger Doktorand von ihm, der dann aber abgebrochen hat. Und das ist ein Thema, was eigentlich seit langem brach liegt. Und da komme ich vielleicht jetzt direkt mal so zum Forschungsstand und zum öffentlichen Bild von der Wehrmacht. Im öffentlichen Bild der Wehrmacht dominiert nämlich bis heute eigentlich die Wahrnehmung einer Streitmacht, die durch diese sogenannten Blitzkriege in der ersten Kriegshälfte große Teile Europas eroberte und gegen die Sowjetunion einen beispiellosen Vernichtungsfeldzug führte. Und beides ist auch durchaus richtig. Aber die deutschen Streitkräfte befanden sich eben von 47 Monaten des Krieges gegen die Sowjetunion mindestens 30 Monate lang auf dem Rückzug, insbesondere nach der Niederlage nach Stalingrad. Und während diesen Monaten des Rückzugs erlitt die Wehrmacht nicht nur einen großen Teil ihrer Verluste, sondern sie legte auch riesige Gebiete Osteuropas in Schutt und Asche. Also sie führte diesen Vernichtungskrieg, den wir vor allem mit der Offensive und der Besatzungszeit verbinden, auch auf dem Rückzug fort. Und diese Vorgänge sind zwar unter dem Stichwort verbrannte Erde irgendwie bekannt, so in der öffentlichen Erinnerung, aber eigentlich noch kaum erforscht. Also da gibt es so ein paar Aufsätze bislang, die das so überblicksmäßig skizzieren, aber nicht viel mehr. Die wichtigen militärgeschichtlichen Darstellungen behandeln die zweite Kriegshälfte, wenn überhaupt, weitaus oberflächlicher als die erste. Insgesamt würde ich sagen, dass in der Forschung und der Erinnerung nach wie vor so ein starkes West-Ost-Gefälle herrscht. Also D-Day und diese ganzen Geschehnisse an der Westfront, da haben fast alle mal was von gehört. Man kennt es aus Filmen, man kennt es aus Erzählungen, man kennt es aus öffentlichen Gedenktagen. Und es gibt auch also regalweise Forschungsliteratur dazu. Schaut man nach Osten, sieht es ein bisschen anders aus, auch wenn das sich in den letzten Jahren ein bisschen ändert. Bei diesen militärgeschichtlichen Darstellungen fokussiert sich die Darstellung, wenn es um Rückzugsoperationen geht, meistens ganz auf diesen Entscheidungsprozess zwischen Hitler und seinen Generälen. Also wenn wir was über Rückzüge erfahren, dann erfahren wir meistens einiges über das Ob eines Rückzugs, aber nur sehr wenig über das Wie. Und dabei bleiben dann eben auch oft die Verbrechen unbeachtet, so als hätten sie mit dem militärischen Geschehen gar nichts zu tun. Wenn wir von den Forschungen zur deutschen Besatzungspolitik draufschauen, also die wichtigen Arbeiten da von Dieter Pohl, Christoph Diekmann, Christian Gerlach und so weiter, die behandeln die Rückzüge und die sie begleitenden Zerstörungs- und Vernichtungspraktiken durchaus auch vertieft als letzten Gewaltakt im jeweiligen Gebiet. Aber es ergibt sich dadurch halt keine zusammenhängende Darstellung dieser Rückzüge, sondern es ist halt in diese einzelnen Gebiete und Regionen aufgespaltet. Und was bislang fehlte, und das war so mein Ziel, das zu schaffen, war eine Studie, die die deutschen Rückzugsoperationen zusammenhängt über einen längeren Zeitraum und über mehrere Regionen hinweg untersucht und dabei diese vermeintlich klassische Militärgeschichte der Feldzugspläne, Schlachten, Truppenbewegung mit der NS-Verbrechensgeschichte verbindet. Und So als Leitlinie gab es da für mich die Fragestellung, wie sich die Konzepte, Praktiken, Wahrnehmung und Auswirkungen der Wehrmachtsrückzüge im Krieg gegen die Sowjetunion entwickelten. Das ist unter anderem, dass man das untersucht, auch deshalb wichtig, weil man damit diese fortwährende Debatte über den Grad der Beteiligung von Wehrmachtssoldaten an Kriegsverbrechen auf eine bessere empirische Grundlage stellen kann. Denn ein großer Teil der Wehrmachtsverbrechen, etwa die Beteiligung am Holocaust oder die Ermordung sowjetischer Kriegsgefangener, spielte sich eher im rückwärtigen Gebiet der deutschen Verbände als direkt an der Front ab. Das kann man natürlich nicht so scharf trennen, also da gab es auch Ausnahmen, aber so ganz grob können wir das sagen. Und im rückwärtigen Gebiet war die Wehrmacht im Vergleich zur Front eben personell relativ dünn besetzt. So geht die vorherrschende Meinung in der Forschung bislang eher von einem relativ geringen Teil der Soldaten aus, die sich direkt an den Kriegsverbrechen beteiligt haben. Also wenn man da zum Beispiel die Forschung von Christian Hartmann dazu liest oder auch Rolf-Dieter Müller, da gibt es so die Zahl von circa 5% der Soldaten, die sich direkt an diesen Verbrechen beteiligt haben. Und da kommen wir zu dem Spezifikum des Rückzugs, diese Zerstörungs- und Vernichtungspraktiken auf dem Rückzug. Die fanden oftmals eben direkt an der sich verschiebenden Front statt und wurden zumeist von den in Anführungszeichen ganz normalen Kampftruppen ausgeführt, bei denen circa 8 von 10 Wehrmachtssoldaten dienten. Also der Grad der Beteiligung von den einzelnen Soldaten ist hier deutlich höher einzuschätzen als bei den anderen Verbrechen. Unter anderem deshalb ist so wichtig, dass man das eben gründlich untersucht. Zu diesem Begriff Verbrechen oder Rückzugsverbrechen noch ein kleiner Disclaimer. Also es ist so, dass eigentlich von biblischen Zeiten an bis heute, das sehen wir auch im Krieg Russlands gegen die Ukraine, Armeen auf dem Rückzug eine sogenannte Strategie der verbrannten Erde praktizieren. Also irgendwelche Brücken zu sprengen oder andere Infrastruktur, das ist gang und gäbe. Und bei weitem nicht alle Zerstörungen im Krieg sind als Kriegsverbrechen zu werten. Juristisch einschlägig ist da für den Zweiten Weltkrieg die Haager Landkriegsordnung und die verbietet jedoch Verwüstung zur Terrorisierung der örtlichen Bevölkerung und legt fest, dass jegliche Zerstörungen im Verhältnis zum militärischen Nutzen stehen müssten. Also wenn man sich da die Zerstörungs- und Vernichtungspolitik der Wehrmacht auf dem Rückzug anschaut, da wird man bei den meisten Handlungen oder bei vielen Handlungen zu dem Schluss kommen, auch juristisch, dass das Verbrechen waren. Es war aber jetzt auch gar nicht mein Hauptanliegen, das im Einzelfall jetzt juristisch zu entscheiden. Ich bin auch kein Jurist und ich wollte vielmehr die Motive, Dynamiken und Handlungslogiken hinter diesen Zerstörungs- und Vernichtungspraktiken verstehen. Noch ein paar Worte zur deutschen Militärgeschichtsschreibung. Die wurde noch lange nach dem Krieg von den Rechtfertigungserzählungen und Ausreden der deutschen Generäle dominiert, die ihre Sicht auf den Krieg in ihren Memoiren und wissenschaftsähnlichen Studien verbreitet haben. Nicht zuletzt dadurch etablierten sich die Mythen einer in Anführungszeichen sauberen Wehrmacht und einer Streitmacht, die vermeintlich bis zuletzt ungebrochene Kampfkraft besaß. Im Nachhinein wurde sowohl die Schuld für Verbrechen als auch für militärische Misserfolge einer kleinen Clique um Hitler zugeschoben. Zumindest der Mythos der sauberen Wehrmacht scheint in der seriösen Forschung und weiten Teilen der Öffentlichkeit passé. Aber auch heute noch greifen bedeutende Studien recht unkritisch auf die Nachkriegsdarstellungen der Generäle zurück, obwohl hier besondere Quellenkritik angebracht erschiene. Meine Untersuchung stützt sich hingegen hauptsächlich auf die zeitgenössischen Quellen. Den größten Teil machen die sogenannten Operationsakten der Wehrmachtsverbände aus. Dazu zählen vor allem die Kriegstagebücher der Verbände. Das kann man so vergleichen mit dem Logbuch eines Schiffes. Also da ist im Prinzip so ein Protokoll der wichtigen Ereignisse, Besprechungen und Entscheidungen und die Gründe dafür aufgeführt. Und dann die Anlagen dazu, also Befehle, Meldungen, Gefechtsberichte, Gesprächsprotokolle etc. Auch diese Quellen sind bisweilen beschönigend und quellenkritisch zu prüfen, wie alle Quellen, die besitzen jedoch schon einen ungleich höheren Wahrheitsgehalt als die Nachkriegsdarstellung der deutschen Generalität, weil die ja den anderen Verbänden und den übergeordneten Stellen ein möglichst realistisches Lagebild ermöglichen mussten. Also es bringt da eben jetzt aus Sicht eines Wehrmachtsverbandes nichts, da groß rumzulügen, weil dann eben die anderen Stellen nicht entsprechend reagieren können. Ergänzen muss man die Akten trotzdem, und das habe ich getan, zum Beispiel durch die Ermittlungsakten von sowjetischen oder deutschen Kriegsverbrecherprozessen mit den Aussagen von überlebenden sowjetischen Zivilpersonen, aber auch persönlichen Aufzeichnungen und Feldpostbriefe deutscher Soldaten oder eben hoher Offiziere. Bevor es jetzt um die eigentlichen Wehrmachtsrückzüge geht, würde ich noch einen kurzen Blick auf die Zeit davor richten. Also, wie wurden denn Rückzüge im deutschen Heer vor dem Zweiten Weltkrieg gesehen und praktiziert? Hier gilt einmal mehr, wenn auch mit Einschränkungen, der berühmte Satz: Am Anfang war Napoleon. Der napoleonische Rückzug von 1812 aus Russland galt den deutschen Militärs nämlich als ultimatives Schreckbild. Mit ihm verbanden nicht nur Hitler, sondern auch die hohen deutschen Offiziere zahlreiche Ängste. Riesige Verluste an Menschen und Material, eine Auflösung der Disziplin, schließlich den völligen Verlust der eigenen Handlungsmacht. Man hatte da das Bild eines völlig ausgemergelten Heeres, das sich abgerissen, ohne schwere Waffen, ohne Versorgung durch den russischen Winter schleppt, vor Augen. Also das ist ja auch in der Malerei zum Teil verarbeitet, diese armen Schlucker, die da durch die Schneewüste stapfen, halb am Verhungern. Das Bild hatten viele Offiziere tatsächlich als Menetekel vor Augen, wenn es um Rückzug ging. Das kommt in ganz zahlreichen Quellen zum Vorschein. Dieses Menetekel war aber nicht alles, was in Bezug auf Rückzüge von Napoleons Feldzug gegen Russland 1812 blieb. Ihm voraus ging ja der Rückzug der zaristischen Truppen, bei dem sie auch Vorräte mitführten oder vernichteten, um der Grande Armee die Versorgung zu erschweren. Dies machte Napoleons Rückzug später dann erst notwendig. Und unter anderem Clausewitz, gewissermaßen der Papst der preußischen Militärtheorie, beschrieb den russischen Rückzug als durchaus kluges und planvolles militärisches Manöver. So behielt also der Rückzug im deutschen militärischen Denken eine Doppelgestalt. Einerseits war er mit diesen ganzen Ängsten verbunden, besonders wenn er außer Kontrolle geriet. Andererseits galt er als nützliches militärisches Manöver, um besonders einen überlegenen Feind mittelfristig zu schaden, falls er eben planvoll angewandt wurde. Diese Doppelgestalt zieht sich dann auch durch die Praxis deutscher Rückzüge, zum Beispiel im Ersten Weltkrieg. Gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs zieht sich ein Teil des deutschen Heeres vermeintlich zu früh aus der Marne-Schlacht zurück, also diese große Entscheidungsschlacht, oder man wollte die als Entscheidungsschlacht schlagen von deutscher Seite aus, vor Paris, wenige Wochen nach Kriegsbeginn. Da ziehen sich die Deutschen vermeintlich zu früh zurück in den Darstellungen der Zwischenkriegszeit. Und deshalb verbindet sich dieser Rückzug dann ganz eng mit dem Stigma der Niederlage. Dazu gibt es aber auch Gegenbeispiele, zum Beispiel die sogenannte Operation Alberich, die Anfang 1917 in Nordfrankreich durchgeführt wird. Die galt den deutschen Militärs später als besonders gelungen. Und zum Bild so eines vollständig gelungenen und planmäßigen Rückzuges trug hier auch bei, dass die deutschen Truppen das Gebiet, das sie verließen, nach endlos langen Vorbereiten nahezu vollständig zerstört hatten. Dieses zwiespältige Verhältnis der deutschen Militärs, also einerseits mit dem Stigma der Niederlage beladen, andererseits eben, wenn planvoll angewandt, als durchaus nützliches Mittel und als normale Kampfart in Anführungszeichen zum Rückzug, das zieht sich dann auch durch die Zwischenkriegszeit. Das lässt sich da eben auch gut zeigen an zum Beispiel Planungen für den Fall, dass man sich in einem kommenden Krieg zum Beispiel im Westen zurückziehen muss, aber auch in der Generalstabsausbildung, wie dort bei sogenannten Kriegsspielen oder in Studien über den Rückzug gesprochen wird oder auch in den militärischen Fachzeitschriften. Und da ist vielleicht noch interessant eine Nebenbemerkung, dass da die Machtübernahme der Nationalsozialisten eigentlich keine Zäsur bedeutet. Also man könnte ja vermuten, dass die Nationalsozialisten an die Macht kommen und dann gibt es kein Zurück mehr, dann gibt es nur noch Offensive, dann gibt es nur noch Eroberung und so weiter im deutschen militärischen Denken. Aber nein, da wird eigentlich genau so wie vorher über Rückzüge nachgedacht. Es bleibt dieses zwiespältige Verhältnis und die professionellen Militärs sind eigentlich viel mehr interessiert daran, taktische Probleme zu lösen. Also wie so ein Rückzug eben kontrolliert und planmäßig vonstatten gehen kann, ohne große Verluste, ohne dass die Moral der Truppen leidet, als jetzt darüber zu diskutieren, ob so ein Rückzug irgendwie ja tabuisiert werden sollte oder grundsätzlich erlaubt sein sollte oder so. Es geht vielmehr um das Wie. Den Zweiten Weltkrieg dann begann die Wehrmacht aber bekanntlich nicht mit Rückzügen, sondern zunächst mit überaus erfolgreichen Offensiven. Also das kam ja vielleicht auch in anderen Folgen schon vor. Es gibt dann die militärisch erfolgreichen Offensiven gegen Polen, in Skandinavien, gegen die Benelux-Länder und Frankreich, Jugoslawien und schließlich dann auch gegen die Sowjetunion. Im Juni 1941 setzt die Wehrmacht mit dem Unternehmen Barbarossa zum Raub-, Eroberungs- und Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion an. Und im Sinne eines Blitzkriegs sollte und musste die Rote Armee nach dem deutschen Kalkül in nur wenigen Wochen vollständig besiegt werden, bevor sich das größere personelle und kriegswirtschaftliche Potenzial der Alliierten entfalten könnte. Trotz enormer Anfangserfolge gelang dies dem Invasionsheer aber nicht. Im Rückblick betrachtet war der Krieg für das Deutsche Reich und seine Verbündeten damit nicht mehr zu gewinnen. Ein Teil der deutschen Militärs ahnte dies durchaus, politische Konsequenzen zog die deutsche Führung daraus allerdings nicht. Vordergründig feierte die Wehrmacht weiterhin große Erfolge, allerdings unter hohen Verlusten. Schon mit Beginn des Angriffs führten Wehrmacht, SS und Polizei auch einen Vernichtungskrieg gegen die sowjetische Bevölkerung, insbesondere aber nicht nur die jüdische. Neben der systematischen Ermordung der jüdischen Bevölkerung durch Pogrome und Massenerschießungen seien hier der Mord an den sowjetischen Kriegsgefangenen, an den Sinti und Roma, die deutsche Hungerpolitik sowie der Terror gegen die Landbevölkerung im Zuge der vermeintlichen Partisanenbekämpfung als Stichworte genannt. Diese Verbrechen bilden gewissermaßen den Rahmen für die folgenden Vernichtungspraktiken bei Rückzügen. Man könnte salopp sagen, man macht da weiter, wo man aufgehört hat. Im Herbst 1941 startete die deutsche Heeresgruppe Mitte eine Operation, um die sowjetische Hauptstadt Moskau zu umschließen. Bis Anfang Dezember war dieser Angriff jedoch gescheitert. Die völlig erschöpften Truppen der Heeresgruppe Mitte werden dann von einer sowjetischen Gegenoffensive bei extremer Kälte über teils hunderte Kilometer regelrecht zurückgetrieben. Besonders an den Flügeln der Heeresgruppe zogen sich die deutschen Verbände mit Billigung des Oberkommandos des Heeres und Hitlers zunächst schnell und weit zurück. Schwere Waffen, wertvolles Material, teils sogar Verwundete blieben auf den Rückzugsstraßen liegen. Man spricht da dann tatsächlich selbst davon, dass einem die Zügel aus den Händen geglitten seien. Also das ist ein Zitat aus einem Kriegstagebuch. Der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe von Bock befürchtete sogar, dass ihm, wieder Zitat, die ganze Heerestruppe in die Trümmer geht. Also es ist eine wirklich dramatische Krise aus Sicht der deutschen Militärs. Und angesichts von solchen Lagemeldungen werden auch bei Hitler und den hohen deutschen Offizieren diese Bilder des napoleonischen Rückzugs aktuell. Also da ist tatsächlich mehrmals in den Quellen die Rede davon, dass man jetzt fürchtet, wie Napoleon da durch den russischen Winter zurückgetrieben zu werden. Hitler reagiert dann sehr radikal und verbietet Mitte Dezember 1941 jedes weitere Zurückweichen. An Ort und Stelle verteidigen, wie Hitler das will, können sich die meisten deutschen Verbände aber auch nicht. Dazu fehlen ihnen einfach die militärischen Kräfte, die Soldaten sind zu erschöpft, die Versorgung ist unglaublich schlecht, es herrscht Munitionsmangel, die Geräte sind verschlissen, also besonders bei den Panzerverbänden an den Flügeln ist da die Lage sehr kritisch. Deshalb dauern diese Rückzugsbewegungen auch nach Mitte Dezember 41 an. Mal erreichen da die deutschen Offiziere eine Genehmigung, mal geschieht das heimlich und manchmal auch in offener Verweigerung des Haltebefehls Hitlers. Also bekannte Beispiele für diese offen befehlswidrigen Rückzüge sind etwa die Rückzüge von Heinz Guderians 2. Panzerarmee und auch Teilen von Erich Höppners Panzergruppe 4. Beide Befehlshaber werden deshalb ihres Postens enthoben und während Guderian jedoch bald darauf zum Generalinspekteur der Panzertruppen, man kann sagen eigentlich aufsteigt und später sogar Generalstabschef des Heeres noch kurz vor Kriegsende wird, fiel Höppner dann in Ungnade dauerhaft. Der wird unehrenhaft aus der Wehrmacht entlassen und später im Nachgang des gescheiterten Attentats des 20. Juli 1944 sogar hingerichtet. Und da zeigt sich, dass Hitler gegenüber Befehlshabern, die sich entgegen seine Befehle zurückziehen, im ganzen Krieg höchst unterschiedlich reagiert. Und das Spektrum reicht hier von sogar wohlwollender Akzeptanz, wenn es dann im Nachhinein militärisch geboten findet, hin zu wirklich drakonischen Strafen, wie im Falle Höppners. Wie man dieser Krise Herr wird, also ob man da jetzt einen großen Rückzug machen sollte, mehrere kleinere Rückzüge oder ob man eben starr die aktuellen Stellungen verteidigen soll, darüber herrscht in den deutschen Generalstäben in dieser Zeit ganz große Uneinigkeit. Und man schwankt da manchmal von Stunde auf Stunde, also je nach Lage des eigenen Verbands in seiner Position. Letztendlich wurschtelt man sich da so durch mit mehreren kleineren Rückzügen. In einer anderen Frage gibt es aber einen sehr breiten Konsens. Nämlich vom ersten Tag ihres Zurückweichens an brennen die deutschen Soldaten flächendeckend Dörfer nieder. Der nachfolgenden Roten Armee sollten damit die Unterkünfte verwehrt werden. Den Bewohnerinnen und Bewohnern raubt man die Winterkleidung und ihre Nahrungsmittel Und dann treiben die deutschen Soldaten diese Menschen in die Schneewüste Richtung Osten. Die Logik ist da, dass diese Menschen eben nicht die eigenen Versorgungsgüter belasten sollen, dass man die irgendwie versorgen soll, sondern eben der Roten Armee in Anführungszeichen zur Last fallen sollen. Dass dies vielfach den Erfrierungstod der Betroffenen bedeutet hat, war den deutschen Militärs voll bewusst. Das lässt sich auch durch mehrere Aufzeichnungen zeigen. Aber das Leben dieser Menschen war ihnen eigentlich höchstens etwas wert, wenn sie den deutschen Kriegsanstrengungen dienten. Bei diesem Abbrennen der Dörfer handelte es sich auch nicht um eine Notwehrreaktion, denn die deutschen Generalstäbe hatten entsprechende Pläne schon gefasst, bevor sie erkannt haben, in welch brenzlige Situation sie sich befanden. Ja, sogar schon bevor diese sowjetische Gegenoffensive begonnen hat, hatte man das stellenweise schon geplant, sich auf eine Winterstellung zurückzuziehen, und da waren eben solche Maßnahmen auch schon Teil dieser Planung. Außerdem hatte diese massenhafte Brandstiftung in taktischer Hinsicht auch negative Wirkungen. Diese Brände direkt hinter der Frontlinie, die verraten den sowjetischen Truppen nämlich, dass sich die deutschen Soldaten demnächst dann zurückziehen werden. Also die Zeiten dieser einzelnen Rückzugsetappe, so ein Rückzug geht ja nicht am Stück, sondern man zieht sich meistens nachts, möglichst unerkannt, immer eine Etappe nach der anderen zurück und verteidigt dann tagsüber wieder in einer neuen Stellung, bis man dann letztendlich sein Ziel erreicht hat. Aber die Zeiten dieser einzelnen Etappe, die werden den sowjetischen Truppen eben durch diese Brände hinter der Frontlinie ersichtlich. Das führt dazu, dass die deutschen Nachruten, also die Soldaten, die den Rückzug der anderen Truppen decken sollen und die dieses Zerstören der Dörfer auch meistens übernehmen, oft dann bei ihrem Zerstörungswerk überrascht werden oder durch die Rote Armee dann auf dem Rückmarsch angegriffen werden. Und da sind sie eben schutzlos, haben keine ausgebaute Stellung vor sich und erleiden sehr hohe Verluste. Deshalb suchen die Wehrmachtsverbände schon im Winter 41-42 nach Methoden zu einer möglichst effizienten Vernichtung dieser Dörfer. Da zirkulieren dann bald Merkblätter, auf denen erklärt wird, wie man jetzt Holzhäuser am schnellsten anzündet oder Steinhäuser am besten sprengt. Hitler befiehlt der Heeresgruppe Mitte ungefähr Mitte Januar dann selbst wieder eine größere Rückzugsbewegung. Das ist quasi unvermeidlich, weil die 4. Armee, also roundabout 300.000 Soldaten, droht eingekesselt zu werden. Und auch dabei fordert er dann, man solle rücksichtslos alles niederbrennen und dem Gegner eine völlige Wüste hinterlassen. Das ist eine Formulierung, die ganz oft kommt. Er verlangt aber da von den Wehrmachtsverbänden eigentlich nur genau das, was die ohnehin schon seit anderthalb Monaten auf Initiative der Frontbefehlshaber praktiziert hatten. Überhaupt wird auch rücksichtslos so eine Art Lieblingsvokabel der deutschen Befehlshaber und Generalstabsoffiziere und sollte das bis Kriegsende bleiben. Das bezieht sich auch nicht nur auf dieses Abbrennen der Dörfer, sondern irgendwie soll alles rücksichtslos geschehen. Also ob das jetzt Zivilisten über die Front abschieben ist, ob man rücksichtslos den linken Flügel entblößen soll, um am rechten stark zu sein, ob man sogenannte Trosse auskämmen soll, also alle Soldaten, die irgendwie geeignet dazu sind, zu kämpfen, an die Front bringen soll. Alles soll immer rücksichtslos geschehen. Das ist ein wichtiger Befund, auf den möchte ich später noch ein bisschen eingehen. Die Haltung der einzelnen Wehrmachtssoldaten zu diesem massenhaften Abbrennen der Dörfer, die ist höchst individuell unterschiedlich. Fälle von offener Verweigerung sind mir jedoch nicht untergekommen. Also die sind, die mag es gegeben haben, da ist aber, also in den Akten, die ich gesehen habe, nichts ersichtlich. Manche gestehen in Briefen sogar, dass sie eine, Zitat, perverse Lust dabei empfinden, Häuser anzuzünden. Viele, und ich denke die meisten, sind einfach durch die Strapazen völlig abgestumpft und führen auch, weil sie glauben, das für ihr Überleben zu benötigen, einfach jegliche Befehle aus. Die Heeresgruppe Mitte kann sich dann im Februar 1942 unter größter Mühe wieder fangen und die sowjetische Offensive zum Stehen bringen. Im Nachhinein wurde dann heftig debattiert, also vor allem auch in der Nachkriegszeit, aber auch durchaus schon zeitgenössisch, ob Hitler nun durch seinen Befehl zur starren Verteidigung vor Ort das Ostheer vor so einer napoleonischen Katastrophe bewahrt hatte oder ob er eben seine Truppen in unhaltbaren Positionen sinnlos verheizt hatte. Da gibt's durchaus für beide Seiten gute Argumente. Ich halte es für im Nachhinein eigentlich für unmöglich zu bestimmen, was nun die richtige operative Entscheidung gewesen wäre. Fest steht für mich, mit seiner Entscheidung gegen groß angelegte Rückzüge griff Hitler lange im deutschen Heer existierende Ängste vor einem katastrophalen Rückzug auf. Und zudem war diese Kompromisslosigkeit und die Radikalität, mit der für das starre Halten eintrat, in der deutschen militärischen Kultur höchst anschlussfähig. Diese strebt nämlich meistens nach dem, Zitat, großen Entschluss, nach der ganzen Lösung, meistens auch nach der offensiven Lösung und eben nach rücksichtslosen Maßnahmen. Da würde ich sagen, das ist in großen Teilen diese Tendenz jetzt nichts spezifisch nationalsozialistisches, sondern das ist eigentlich weiter in der deutschen militärischen Kultur verankert. Was eben ganz massiv dazukommt, ist der Rassismus, dass eben jetzt im Bezug auf die sowjetische Zivilbevölkerung, wenn wir aufs Abbrennen dieser Dörfer schauen, das Leben dieser Menschen eben in den Augen der deutschen Militärs nichts wert ist. Das kommt neu dazu. Trotz Hitlers kompromisslosen Haltebefehls zog sich die Wehrmacht im Winter 1941-1942 an den weitesten Punkten rund 300 Kilometer zurück. Dass sie ihre Front dann wieder stabilisieren konnte, lag auch am Unvermögen der Roten Armee. Anstatt klare Schwerpunkte zu bilden und Durchbrüche durch die löchrige deutsche Front für weite Vorstöße in die Tiefe auszunutzen, greifen die sowjetischen Streitkräfte nämlich beinahe an der gesamten Front gleichzeitig an. Ihre schlagkräftigsten Verbände bleiben so weit verstreut. Also es ist auch eben die Schwäche der Roten Armee, die dieses Durchhalten aus deutscher Sicht ermöglicht. Die sowjetischen personellen Verluste sind in diesen Winterkämpfen deutlich höher als die der Deutschen, auch weil entgegen den Befehlen des sowjetischen Oberkommandos viele Truppenführer vor Ort noch auf Frontalangriffe setzen. Das dauert da, bis die Rote Armee da andere taktische Konzepte findet. Das sollte sich dann aber im weiteren Verlauf des Krieges aus sowjetischer Sicht deutlich verbessern. Und der Ausbildungsstand dieser zum Großteil neu aufgestellten sowjetischen Verbände ist noch in großen Teilen sehr niedrig. Deshalb deutlich höhere personelle Verluste auf sowjetischer Seite. Auf deutscher Seite waren aber besonders bei den Panzerverbänden die Materialverluste enorm hoch. Also die verlieren wirklich einen sehr großen Teil ihrer Fahrzeuge und Panzer. Das gesamte deutsche Ostheer hat dann im Frühjahr 1942 nur noch zwischen 100 und 200 Panzer, also so viel ungefähr wie davor eine einzige Panzerdivision hat. Und damit geht eben der Wehrmacht einen Großteil ihrer Offensivkraft verloren. Die muss dann bis zum Sommer erst wieder aufgebaut werden, was nur teilweise gelingt. Dadurch werden die Rückzüge des Winters 41-42 insgesamt zum Fanal der ersten Wehrmachtsniederlage im Zweiten Weltkrieg und das Scheitern des deutschen Unternehmens Barbarossa wird damit weithin sichtbar. Also meine Ansicht ist ja, es war schon zuvor gescheitert, aber es wird eben durch diese Rückzüge dann wirklich sichtbar, dass die Wehrmacht da einen ersten großen Rückschlag erlitten hat. Als sich die Wehrmacht dann rund ein Jahr später erneut im großen Stil zurückziehen muss, tut sie das deshalb unter ganz anderen strategischen Vorzeichen. In der Zwischenzeit war dann auch der zweite Versuch eines Blitzkriegs gegen die Sowjetunion mit der deutschen Niederlage bei Stalingrad gescheitert. Und man musste sich auf einen langen und zunehmend totalen Abnutzungskrieg einstellen. Umso mehr kam es jetzt für die Wehrmacht auf das mittelfristige wirtschaftliche Potenzial an, was auch in den Gebieten, aus denen man sich zurückzieht, steckt. Und das sollte sich auch im deutschen Verhalten auf Rückzügen niederschlagen. Wir schauen jetzt also zunächst auf den Südabschnitt der Front, wo die Wehrmacht ab Sommer 42 zunächst große Gebiete in Südrussland erobert hat. Ende 42, Anfang 43 stieß dann die Rote Armee in hohem Tempo aus dem Raum Stalingrad in Richtung Rostow am Don vor und damit droht der Wehrmacht hier sogar eine noch größere Katastrophe als in Stalingrad. Es läuft nämlich die gesamte Heeresgruppe A damals Gefahr, im Kaukasusgebiet eingeschlossen zu werden. Die muss sich deshalb eiligst in den sogenannten Kuban-Brückenkopf, also das ist ja die sogenannte Taman-Halbinsel, man kann sagen östlich der Krim. Diese Gebiete haben wir ja leider jetzt durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zum Teil vielleicht ganz gut vor Augen. Also dahin zieht sich ein großer Teil der Heeresgruppe A zurück und der Rest in die Ostukraine noch über Rostow am Don, bevor die Rote Armee das erobert hat. Und das muss unglaublich schnell geschehen, weil sonst eben dieses Fenster bei Rostow zu ist. Dieses hohe Tempo des Rückzugs, das weckt erneut Ängste vor dem Kontrollverlust bei den deutschen Militärs. Also da wird dann gefordert, dass man auf jeden Fall verhindern muss, dass die Bewegung in ein reines Laufen ausartet. Es soll eben keine Flucht sein, sondern ein kontrolliertes militärisches Manöver. Und obwohl die sowjetischen Truppen den Rückzug der 17. Armee und der 1. Panzerarmee, aus denen diese Heeresgruppe A besteht, obwohl die sowjetischen Truppen, die verfolgten, jetzt nicht besonders stark waren, war dieser Rückzug nicht nur aufgrund des Zeitdrucks ein sehr schwieriges Unterfangen. Die 1. Panzerarmee hatte enorm weite Strecken durch große Steppengebiete zurückzulegen und hier Zwischenstellungen anzulegen und Stopps auf dem Rückzug zu schaffen, das gestaltet sich unglaublich schwierig, weil das Gelände großteils platt ist. Es geht dann hauptsächlich nur an so Flusshindernissen. Demgegenüber befand sich die 17. Armee zu Beginn des Rückzugs noch teilweise wirklich im Hochkaukasus. Und von dort müssten dann Vorräte und Material richtig aufwendig, also zum Teil mit Seilbahnen aus dem Gebirge gebracht werden. Nichts durfte da zurückgelassen werden, vor allem keine Verwundeten. Das galt als essentiell wichtig für die Moral der Soldaten. Und es soll eben nicht zuletzt demonstrieren, dass man dort alles unter Kontrolle hat. Diese fortdauernde eine Handlungsmacht sollen auch systematische Räumungen der Landesvorräte und Zerstörungen vermitteln. Weiterhin brennen die deutschen Truppen auf dem Rückzug Dörfer ab und zerstören die Verkehrswege, um die sowjetische Verfolgung zu verlangsamen. Weit mehr als ein Jahr zuvor zielen die deutschen Verwüstungen aber auf die landwirtschaftlichen und industriellen Produktionsmittel des Gebiets. Nach Möglichkeit versuchen die deutschen Truppen und Wirtschaftsdienststellen, diese zu räumen. Falls dies nicht gelang, wurden die Industrieanlagen, Lebensvorräte, aber auch lebendes Vieh vor Ort vernichtet. Da sprechen wir also von mehreren hunderttausend Tieren, die entweder mit den deutschen Truppen mitgetrieben werden oder vor Ort getötet werden. Und erstmals verschleppen die Wehrmachtsverbände im Kaukasusgebiet auch bei einem Rückzug gewaltsam und unter elenden Bedingungen rund 100.000 Menschen, die fortan als Zwangsarbeitskräfte dienen sollten. Das geschieht noch recht ad hoc und hier stehen sich teilweise taktische und kriegswirtschaftliche Belange entgegen. Während die Wehrmachtsverbände nämlich teils fürchten, die Ziviltrecks würden die Rückmarschstraßen verstopfen, wollen die Wirtschaftsdienststellen möglichst viele Arbeitskräfte für die Arbeit im Reich oder den besetzten Gebieten mitführen. Federführend war hier, wie bei den Räumungen, die sogenannte Wirtschaftsorganisation Ost und General Otto Stapf. Das ist eine Art Hybridorganisation aus Wehrmacht und Görings Vierjahresplanbehörde. Also durch diese hybride Organisation soll gewährleistet werden, dass da sowohl die rein militärischen als auch die wirtschaftlichen Belange von dieser Organisation berücksichtigt werden und deren Dienststellen betrieben maßgeblich die wirtschaftliche Ausbeutung der besetzten sowjetischen Gebiete. Und auf dem Rückzug setzten sie diese Politik dann mit umfassenden Räumungen und Vernichtungen von Wirtschaftsgütern und Produktionsmitteln sowie der Zwangsevakuierung von Arbeitskräften fort. Wobei da ausführend dann auch oft die Wehrmachtsverbände selbst sind. Also das wird dann oft von der Wirtschaftsorganisation Ost geplant und vorbereitet und ausführend sind oft dann zum Beispiel Pionierverbände der Wehrmacht, wenn es jetzt um die Sprengung von großen Industrieanlagen geht. Bei in Anführungszeichen kleineren Objekten da dann auch die normalen Kampftruppen, wenn es darum geht, zum Beispiel landwirtschaftliche Güter einfach anzuzünden oder so. Und also, dass diese Wirtschaftsorganisation Ost eben während der Besatzung diese Ausbeutung der besetzten Gebiete betreibt und dann auf dem Rückzug diese Vernichtungspraktiken maßgeblich mitprägt, das zeigt auch wieder einen Doppelcharakter dieser deutschen Evakuierungsgewalt, also der Gewalt beim Entleeren von Räumen auf dem Rückzug. Die erscheint nämlich einerseits als binnenlogische Fortsetzung der Besatzungspolitik und andererseits werden in ihr spezifische militärische Logiken, also zum Beispiel das Ziel, den Vormarsch des Gegners zu verlangsamen, wirksam. Also man muss das von diesen zwei Seiten betrachten. Und wir sehen, dass sich die deutschen Kalküle hinter den Zerstörungs- und Vernichtungspraktiken bei Rückzügen veränderten, sich also teilweise von diesen kurzfristigen taktischen Vormarsch der Roten Armee verlangsamen hin zu langfristigen strategischen Überlegungen, die Kriegswirtschaft des Gegners schwächen, wandeln. Jedoch würde ich an dieser Stelle nicht von einer Radikalisierung sprechen, weil einfach das Einstiegslevel an Gewalt gegenüber den Menschen, die man im Winter 41-42 in den Erfrierungstod getrieben hat, schlicht zu hoch war, um dann davon zu sprechen, dass sich das radikalisiert. Der Rückzug aus dem Kaukasusgebiet verlief aus Sicht der deutschen Militärs eigentlich relativ erfolgreich, trotz hoher Materialverluste. Schließlich konnte ein Großteil der 1. Panzerarmee in die Ostukraine und der Rest der Heeresgruppe in den Kubanbrückenkopf entkommen. Bei den fast zeitgleichen übrigen Rückzügen im Südabschnitt der Ostfront bedingte jedoch der operative Verlauf, dass die deutschen Befehlshaber mit den Ergebnissen der Räumung, Zerstörung und Zwangsevakuierung äußerst unzufrieden waren. Deshalb strebten deutsche Offiziere und Wirtschaftsexperten im Frühling 1943 danach, diese Richtlinien, die man hat für Verwüstungen und Plünderungen bei Rückzügen, zu systematisieren und vor allem effektiver zu gestalten. Hitler und Himmler geben in dieser Zeit auch sehr radikale Befehle darüber aus, was bei Rückzügen alles mitzuführen oder zu vernichten sei. Aber auch hier gilt wieder, letztlich fordern sie eigentlich nur das, was die deutschen Verbände und Wirtschaftsdienststellen ohnehin bereits praktiziert haben. Also die Initiative für diese Systematisierung und auch für die Veränderungen in diesen Vernichtungspraktiken, die geht meistens von den Stellen vor Ort aus. Otto Stapf, von dem habe ich gerade gesprochen, der Chef des Wirtschaftsstabs Ost, und seine Mitarbeiter, die schaffen in dieser Zeit einen ganzen Katalog mit Maßnahmen zur, Zitat, Auflockerung, Räumung, Lähmung und Zerstörung auf dem Rückzug. Diese Maßnahmen sind dann unter dem Kürzel ARLZ bekannt geworden. Was ist das? Also ich denke, unter Räumung und Zerstörung kann man sich wahrscheinlich gut was vorstellen. Und Auflockerung und Lähmung bezeichnen jeweils Vorstufen. Also bei einer Auflockerung wurde etwa schon mal schwer transportables Material beweglich gemacht oder vorne nicht mehr benötigte Güter abtransportiert. Bei einer Lähmung wurden beispielsweise industrielle Maschinen durch die Entfernung wichtiger Teile eben zeitweise unbrauchbar gemacht. In der Praxis muss es aber beim Rückzug meist so schnell gehen, dass man meistens gleich zur Räumung und Zerstörung übergeht und diese Vorstufen eben auslässt. Für die Räumung legt dann Stapf sehr detaillierte Dringlichkeitslisten fest, also was wird zuerst geräumt, was dann als nächstes und so weiter, was als letztes, die sich eben an den Bedarfen der deutschen Kriegswirtschaft orientieren. Und für die Zerstörung wird wirklich haarklein ausgearbeitet, wie nun welche Maschine und welche Art von Produktionsstätte eben am effizientesten vernichtet werden kann. Noch während dieser Prozess zur Systematisierung läuft, setzen aber die 4. Armee unter Gotthard Heinrici und die 9. Armee unter Walter Model bei Rischew und Wiasma neue Maßstäbe für eine Rückzugsoperation nach den Vorstellungen der deutschen Militärs. Wir sind jetzt also wieder im Mittelabschnitt der Ostfront, so ganz grob gesprochen zwischen Moskau und Smolensk. Da hat sich um diese angesprochenen Städte Rischew und Wiasma ein sogenannter Frontbogen gebildet und aus dem möchte man sich nun zurückziehen. Februar und März 1943, weil man die hier eingesetzten Truppen dringend an den Brennpunkten der Ostfront, also vor allem im Südabschnitt, braucht. Der Befehl zu den Vorbereitungen, der kommt schon Ende Januar 1943 und fortan bereiteten die deutschen Verbände die Operation also mit enormem Aufwand vor. Als integralen Bestandteil dieser Vorbereitung entwerfen die Offiziere eine regelrechte Choreografie für die völlige Räumung und Zerstörung des Gebietes. Die legen genauestens fest, welcher Truppenteil welches Dorf oder welchen Stadtteil wann und wie zerstören soll. Und noch vor den eigentlichen Truppenbewegungen wird alles Brauchbare nach Westen transportiert und ungefähr 140.000 Menschen diesmal von den Deutschen als Arbeitskräften in sogenannten Ziviltrecks, also zu Fuß, gewaltsam hinter die neue Stellung verschleppt, wo sie dann zumeist eben für die deutschen Verbände im Stellungsbau arbeiten zwangsweise oder dann ins Reich gebracht werden, um dort für die deutsche Kriegswirtschaft zu arbeiten. Auf Familienbindungen nehmen die deutschen Truppen dabei keine Rücksicht und ihnen gelten meistens bereits Kinder im Alter von 10 Jahren als, Zitat, arbeitsfähig. Die Jüngeren bleiben dann einfach zurück. Auf Menschen, die sich weigerten, mitzukommen, wird durchaus geschossen und Menschen, die man als arbeitsunfähig in Anführungszeichen identifizierte oder die an Fleckfieber erkrankt waren, die werden in abgelegene Gebiete und ohne ausreichende Versorgung ausgesetzt. Der eigentliche Rückzug beginnt dann in der Nacht auf den 1. März 1943. Dabei löschen die deutschen Truppen die zuvor lange umkämpfte Stadt Rilschew nahezu vollständig aus. Da gibt es, finde ich, ein sehr eindrückliches Zitat von einer Überlebenden, die beschreibt, mit Flammenwerfern und Granatwerfern sind sie durch Rilschew gezogen. Was nicht gleich brannte, haben sie gesprengt. Schulen, Theater, Krankenhäuser, Fabriken, Bibliotheken, alles. Eine andere Überlegende beschreibt das, als sie nach dem Rückzug der Deutschen aus dem Keller rauskam, sie einfach nichts mehr gesehen hat, ganz Rilschew platt war und dann nur noch Ratten rumgelaufen sind. Und das bildet das Muster für eigentlich alle Dörfer und Städte im Frontbogen. Also Heinrizis 4. Armee zerstört Wiasma mit ähnlich hohem Aufwand und an den rauchenden Trümmern der Stadt lässt man noch höhnische Schilder in russischer Sprache anbringen. Den zerstörten Marktplatz bezeichnen die beispielsweise als Platz für die Empfangsfeierlichkeit der Roten Armee. Die Botschaft ist da eben, wir ziehen uns zurück, aber zu den eigenen Bedingungen und wir machen im Gebiet, das wir verlassen, bis zuletzt, was wir wollen. Das ist quasi die kommunikative Botschaft, die man da senden will. Die deutschen Befehlshaber bemerken während der Operation immer wieder ganz zufrieden die Planmäßigkeit der Bewegungen, auch der Nachhutkämpfe und eben die begleitenden Zerstörungen. Man hat mittlerweile auch für dieses taktische Problem, dass brennende Ortschaften der Roten Armee das bevorstehende deutsche Absetzen verraten, Lösungen erdacht. Ein Armeekorps lässt zum Beispiel verlauten, es muss immer und überall brennen, dann kann der Feind keine Schlüsse daraus ziehen. Also wenn man die Dörfer eben nicht nur direkt vor dem Rückzug anzündet, sondern einfach immer und überall, dann kann die Rote Armee auch nicht erraten, wann die deutschen Truppen sich zurückziehen. Andere Verbände nutzen dieses Abbrennen ganz gezielt, um die Rote Armee in Hinterhalte zu locken, weil die dann denkt, jetzt ziehen sich die Deutschen zurück, vorstößt und dann aber auf die deutschen Stellungen aufläuft und in Hinterhalt gerät. Also da ist man ganz grausam kreativ, kann man sagen. Die Rote Armee hingegen war in diesem Frontabschnitt für die Verfolgung der deutschen Truppen relativ schlecht aufgestellt. Also die hat zu diesem Zeitpunkt nicht mit einem deutschen Rückzug gerechnet. Man hat dann die Vorbereitungen gesehen und sich dann doch ein bisschen darauf eingestellt. Aber der Schwerpunkt der Roten Armee liegt eben zu dem Zeitpunkt im Südabschnitt der Front in der heutigen Ostukraine. Und da liegt der Fokus einfach nicht darauf, den deutschen Rückzug da zu verfolgen. Deshalb gelingen der 4. und 9. Armee ihre Rückzugsbewegungen auch tatsächlich ganz weitgehend wie geplant. Innerhalb von rund 3 Wochen zieht man sich um rund 200 Kilometer zurück und hat dabei die Frontlinie um fast 300 Kilometer verkürzt. Die personellen und materiellen Verluste sind dabei äußerst gering. Alle wirtschaftlichen Betriebe wurden hinter die neue Frontlinie verlegt oder zerstört. Es ist anzunehmen, dass die deutschen Truppen allein während dieser Rückzugsbewegung mindestens 1000 Dörfer und Städte zerstörten. Da gibt es also eine Meldung von einer einzigen Division, die auf 225 verbrannte Ortschaften kommt. Aber die Meldungen zu den verbrannten Dörfern, die sind unvollständig. Aber man kann es so grob hochrechnen auf 1000 Dörfer und Städte. Die deutschen Militärs ergehen sich danach in Selbstbeweihräucherung. Also dieser Rückzug wird wirklich gefeiert wie ein Sieg. Man spricht davon, dass die Bewegung wie ein perfektes Uhrwerk gelaufen ist. Hinter diesem Bild verschwinden dann natürlich auch Dreck und Blut und Tod und Leid. Diese in den deutschen Generalstäben aber so selbstgefällig gefeierte Kontrolle über das Geschehen war zumindest teilweise eine Illusion. Die äußerst günstigen Bedingungen, unter denen sich die Bewegung vollzog, waren nämlich von den deutschen Militärs nicht reproduzierbar. Die weitaus schlagkräftigsten und meisten sowjetischen Truppen waren eben im Südabschnitt eingesetzt. Zog sich die Wehrmacht in eine Krisenlage zurück, hatte man viel weniger Zeit zur Planung und Vorbereitung. So blieb diese Operation mit der Bezeichnung Büffelbewegung, also war der Operationsname, für die Deutschen ein Muster von nur begrenztem Wert. Das zeigt sich dann schon wenige Monate später, als sich die Wehrmacht im Spätsommer 1943 beinahe entlang der gesamten Ostfront erneut zurückziehen musste. In der Zwischenzeit fand das sogenannte Unternehmen Zitadelle statt. Also man kann sagen, die letzte deutsche Großoffensive an der Ostfront, die, ja, man muss sagen, krachend gescheitert ist. Da gibt es ja auch eine Folge in diesem Podcast dazu mit Jens Wehner. Lohnt sich sehr anzuhören. Man hat trotz dieser eigenen Offensive zuvor aber auch schon sehr umfangreiche Pläne für weitere Rückzüge an der Ostfront gefasst, weil man doch durchaus damit gerechnet hat, dass das weiter notwendig ist. Und das gilt insbesondere für die Ostukraine, der man von deutscher Seite ja einen enormen wirtschaftlichen und auch strategischen Wert zumisst. Deswegen sind diese Pläne dort besonders umfangreich und auch radikal. Und jetzt liegt der Schwerpunkt der sowjetischen Offensive, die quasi als Gegenoffensive zu dieser deutschen Operation Zitadelle gegen den Kursker Bogen anlaufen, eben wieder auf dem Südabschnitt der deutschen Ostfront. Wir sind jetzt also wieder in der Ostukraine, gedanklich. Und dort wird die deutsche Heeresgruppe Süd unter Erich von Manstein erst zu schrittweisen, dann immer hastigeren Rückzugsbewegungen gezwungen. Das beginnt am Nordflügel der Heeresgruppe, so im Raum Kharkiv, Kharkov und ein Stück westlich davon und setzt sich dann am Südflügel der Heeresgruppe, also im Donbass, fort. Die Rote Armee war nun in Sachen Mobilität der Wehrmacht zunehmend überlegen. Zudem genehmigte die deutsche Führung, also unter anderem Hitler, Rückzüge im Donbass nur sehr zögerlich, weil man eben so große Hoffnungen an diesen Donbass als Wirtschaftsgebiet geknüpft hat. So gelingt es den sowjetischen Streitkräften immer öfter bei diesen Rückzügen, die deutschen Truppen auf dem Rückmarsch zu überholen und manchmal sogar einzukesseln. Die Heeresgruppe Süd erreicht deshalb diese Stellung am Dnieper, auf die man sich zurückziehen kann, nur mit größter Mühe so halbwegs intakt. Und vielerorts gelingt es der Roten Armee gleichzeitig mit den deutschen Truppen über dieses Flusshindernis zu kommen. Und die Rote Armee kann dann auch recht bald, also dann ab Oktober, November, ihre Offensiven in die Westukraine fortsetzen. Kurzum, den deutschen Militärs entglitt in dieser Zeit, also ab Sommer 1943, Schritt für Schritt die Kontrolle über das Rückzugsgeschehen. Auch bei den einzelnen Verbänden zeigen sich dann diese so gefürchteten Zeichen der Auflösung auf dem Rückzug. Also da ist dann davon die Rede, dass Kommandeure heiser sind vor Brüllen und von einem Flügel auf den anderen laufen, aber die Leute trotzdem zurückgehen. Gegen solche Erscheinungen gehen die deutschen Militärs, also auch gegenüber den eigenen Soldaten, sehr brutal vor, Wer sich ohne Befehl zurückzog, dem drohte die Verurteilung und Hinrichtung durch sogenannte fliegende Standgerichte. Und zwischenzeitlich erwog das Oberkommando der Heeresgruppe Süd sogar die sogenannte Dezimierung, also die Hinrichtung jedes 10. Soldatens einer ganzen Division. Davon sieht man jedoch mit Blick auf das Vertrauensverhältnis zwischen Führung und Truppe ab. Also das wird nicht durchgeführt, aber man denkt darüber nach. Und man merkt, eine allgemeine Bemerkung jetzt, man merkt in dieser gesamten Zeit der Rückzüge, dass das Verhalten der Wehrmacht gegenüber den einzelnen Soldaten, das radikalisiert sich durchaus. Also nach außen würde ich nicht von einer Radikalisierung sprechen, aber nach innen durchaus. Unter diesen Bedingungen, also Kontrollverlust und Auflösungserscheinung, kann man zwar weniger Anlagen und Güter räumen als gewollt, zerstört das meiste aber vor Ort. Und das Ausmaß dieser Zerstörung in der Ukraine war enorm. Darin liegt aber auch ein Eingeständnis. Also man spricht dann von Seiten der Wirtschaftsorganisation Ost, Wirtschaftsinspektor Hans Nagel ist das, dass die Zerstörung und der Annahme durchzuführen seien, Zitat, dass wir nicht wieder in das Gebiet hineinkommen. Also man glaubt offenbar nicht mehr an eine Kriegswende zugunsten des Deutschen Reichs. Und auch die Zivilbevölkerung registriert, dass die deutsche Macht schwindet und verweigert sich zunehmend der Evakuierung. Manche leisten sogar Widerstand. Auch da reagieren die Deutschen ausgesprochen brutal. Es werden gerade in der Ostukraine viele Evakuierungsunwillige von den deutschen Soldaten erschossen. Ursprünglich hatte die Wehrmacht geplant, also so gut wie alle 6 Millionen Menschen, die es damals noch ungefähr in der Ostukraine gibt, so schätzen zumindest die deutschen Stellen, nach Westen zu treiben. Letztlich setzt man rund 600.000 Personen in Marsch und 375.000 kommen auf der Westseite des Dnepers an. Also über 200.000 Menschen waren auf dem Weg geflohen, zurückgeblieben an den Strapazen oder an den Misshandlungen durch die Bewachungskräfte gestorben oder von der Roten Armee eingeholt worden. Also das kommt auch vor, weil die Rote Armee eben jetzt bedeutend schneller vorstößt als vorher. Die hat sich operativ in dieser Zeit sehr weiterentwickelt. Auch die großen 4 Herden der Landbevölkerung trieb man nach Westen oder tötete sie vor Ort, um eben den Menschen, die zurückbleiben, auch die Ernährungsgrundlage zu nehmen und dadurch, das sagt man auch ganz offen, den Evakuierungswillen zu steigern, also dafür zu sorgen, dass die Leute freiwillig mitgehen. Und auch beim Töten der Nutztiere versuchen die Deutschen stets, ihre Methoden möglichst effizient zu gestalten. Auch da wird genauestens auf Merkblättern festgelegt, wie man jetzt welche Tierart am schnellsten und effektivsten tötet. Die Kadaver lässt man einfach liegen oder nutzt sie, um Brunnen zu verseuchen. Insgesamt ergibt sich aus den Quellen, insbesondere für die landwirtschaftlichen Gebiete der östlichen Ukraine, wirklich ein Bild des Grauens, also verbrannte Dörfer, erschossene Zivilisten, zerstörte Landmaschinen und in der Sommerhitze oder inmitten des beginnenden Herbstregens verwesende Tierkadaver. Trotz der enormen Verwüstung hatte sich auf den Rückzügen bis Anfang 1944 aus deutscher Sicht gezeigt, dass man weder die taktischen Bewegungen noch die geplanten Verwüstungen wie gewünscht durchführen konnte, wenn man eben vor so einer sowjetischen Großoffensive auswich. Hitler reagierte, indem er das radikale Ende der Operationen verkündete. Gemeint waren hier vor allem Rückzüge. Er entließ zudem die beiden Heeresgruppenoberbefehlshaber Erich von Manstein und Ewald von Kleist, die besonders für eine bewegliche Operationsführung einschließlich von zeitweisen Rückzügen standen. Im großen Bild verfolgte das Deutsche Reich nun eine Strategie, die vorsah, im Osten die Front zu halten, dann eine erwartete alliierte Offensive im Westen durch Gegenangriffe zu vereiteln und dann wieder ausreichend Kräfte für eine erneute Offensive im Osten zu haben. Dabei sollte die deutsche Defensive im Osten immer wieder in sogenannten festen Plätzen ankern. Das sind im Prinzip einfach Städte, die an vermeintlich operativ wichtigen Punkten liegen, und die sollen deutsche Truppen eigentlich wie mittelalterliche Burgen verteidigen und sich darin notfalls auch einkesseln lassen. Diese Strategie wird im Nachhinein sehr, sehr heftig kritisiert. Diese Ansinnen waren, ich würde sagen, ebenso unrealistisch wie so Gedanken von etwa Erich von Manstein. Man hätte durch eine bewegliche Verteidigung im Osten einen Remisfrieden erzwingen können. Das trägt auch den Kräfteverhältnissen einfach keine Rechnung. Also die Rote Armee ist dann spätestens ab Anfang 44 einfach so viel stärker als die Wehrmacht, dass auch diese Gedanken, ja, durch Bewegungskrieg hätte man da noch Chancen auf einen Remisfrieden gehabt, letztlich unrealistisch waren. Diese Entscheidung zum vermeintlichen Ende der Operation bedeutete auch nicht, dass sich die Wehrmacht fortan nicht mehr zurückzog. Weiterhin werden in den deutschen Generalstäben Rückzüge geplant. Und weiterhin erzwingen die Offensiven der Roten Armee auch immer wieder ein Zurückweichen. Man konnte die Pläne dabei eben weniger gut umsetzen. Wichtig ist zudem allgemein festzuhalten, dass im Streit um die Genehmigung eines Rückzuges die Konfliktlinie oftmals nicht einfach zwischen Hitler und den professionellen Militärs verläuft, sondern eben vielmehr, da der Streit quer durch die gesamten deutschen Kommandobehörden geht. Die sind oft komplett uneins darüber, ob ein Rückzug jetzt notwendig ist, ob sie das ihren Truppen zumuten können, wie die darauf reagieren und was dann die operativen Folgen wären. Also da immer zu sagen, Hitler hat die Rückzüge verhindert, während die Frontbefehlshaber das wollten, dieses Bild stimmt nicht. Es gibt noch eine andere Reaktion auf diesen Kontrollverlust bei Rückzügen, und der hat vor allem im Hinterland der deutschen Heeresgruppe Mitte, also wir sind jetzt wieder im Mittelabschnitt, vor allem auf dem Gebiet des heutigen Belarus, der hat ab Frühjahr 1944 da besonders tödliche Auswirkungen. Die deutschen Verbände verlagern ihre Räumungen und Zerstörungen jetzt nämlich zeitlich weit vor den eigentlichen Rückzugsbeginn. So ist das Gebiet im heutigen Belarus eben schon vor dem deutschen Rückzug dort weitgehend zerstört und leergeräumt, weil man mit einer baldigen Offensive der Roten Armee im Mittelabschnitt rechnet. Man schafft da sogenannte Kahlfraßzonen, in denen man alle Landesvorräte restlos verbraucht. Man verlagert die ganzen Wirtschaftsbetriebe nach Westen und man zerstört auch weite Landstriche dort. Leidtragende sind da besonders Zivilpersonen, die zuvor bei Rückzügen zwangsevakuiert worden waren. Also die leiden jetzt quasi doppelt und dreifach unter den deutschen Rückzügen. Die sind nämlich durch die Strapazen, Hunger und Krankheit auf diesen Zwangsevakuierungen so geschwächt und werden deshalb häufig als nicht arbeitsfähig, in Anführungszeichen, identifiziert. Und im Rücken der Heeresgruppe Mitte, da lautet dann bald die tödliche Maxime: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Nach diesem Kalkül lassen die deutschen Verbände da zehntausende Menschen verhungern. Andere werden also ins zivilverwaltete Gebiet, ins Reichskommissariat Ostland abgeschoben, und viele treiben, also mehrere Zehntausend, werden auch über die Front zur Roten Armee getrieben. In dem Zusammenhang spielt sich auch das wahrscheinlich bekannteste Rückzugsverbrechen der Wehrmacht bei Azaritschi ab, wo Truppen der 9. Armee im März 1944 bis zu 45.000 Menschen bei einem Rückzug zurücklassen. Davon sterben ca. 2.000 schon auf dem Weg in dieses frontnahe Gebiet und dann ungefähr 9.000 vermutet man in diesem Lager, was dort eingerichtet wird und dort eben zurückgelassen wird. Im Sommer 1944 beginnt dann dieses lange erwartete sowjetische Offensivunternehmen, das Unternehmen Bagration, und bei den darauffolgenden Rückzugsbewegungen bewahrheiten sich eigentlich alle Ängste, die man im deutschen Militär mit Rückzügen verband. Also die Rote Armee durchbricht gleich an mehreren Stellen die deutsche Front, stößt weit nach Westen vor und kesselt vor allem in diesen festen Plätzen große deutsche Truppenteile, die sich nicht oder zu spät zurückzogen, ein. In den deutschen Generalstäben herrschen da Verzweiflung, Angst und Konfusion. Kommandeure geben zu, dass sie ihre Truppen nicht mehr in der Hand haben. Mehrere erschießen sich. Man muss die eigenen Waffen vernichten. Oftmals schafft man nicht mal das. Und der Rückzug gerät wirklich vielerorts zu einer bloßen Flucht. Man hat quasi jegliche Möglichkeit zum zielgerichteten Führen seiner Soldaten eingebüßt. Die Soldaten, die zurückmarschieren, für die ist oft jegliche Versorgung zusammengebrochen, sind in einzelne Gruppen aufgelöst, abgerissen, oftmals barfuß und machen da wirklich schwere Strapazen durch. Es gibt dann eine sehr große Einkesselung bei Minsk, wo also die Reste der 4. Armee vor allem eingekesselt werden. Und aus der können sich dann eigentlich nur noch Soldaten in so ganz kleinen Gruppen von bis zu 10 Soldaten quasi alleine rausschlagen, die dann als sogenannte Rückkämpfer hunderte Kilometer zurück zur deutschen Front zurücklegen. In dieser Lage kann man dann auf dem Rückzug selbst nicht mehr so viel zerstören, wie man wollte, aber das meiste hat man eben zuvor schon zerstört und dieses Abbrennen von Dörfern ist mittlerweile so zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass es dazu auch keine großen Planungen und keine Befehle mehr braucht, sondern das zeigen ganz viele Quellen, das machen die Soldaten einfach. Jetzt ein Feldpostbrief, der sagt, das ist ja allgemein bekannt, dass auf dem Rückzug alles abgebrannt wird. Also das wird einfach als Selbstverständlichkeit auch in so einer Notlage oft noch gemacht. Und von Seiten der Wehrmachtsführung fallen in dieser Zeit wirklich auch die letzten Hemmungen, was die Bestrafung von vermeintlichen Verrätern, Defitisten oder schlicht Soldaten, die sich unerlaubt zurückziehen, angeht. Da gibt's Befehle, wirklich ohne jede Vorwarnung diesen Soldaten mit der Maschinenpistole in den Rücken zu schießen. Sowas hat es also zuvor in den deutschen Streitkräften wirklich nie gegeben. Was da auch so ein Katalysator ist, ist das Attentat vom 20. Juli 1944, was eben das Misstrauen der NS-Führung gegenüber der Wehrmacht nochmal enorm steigert. Aber diese Entwicklung hat es eigentlich zuvor schon gegeben und die haben eindeutig in diese Richtung gewiesen. Die Wehrmacht schafft es dann vor Warschau, Anfang August 1944 noch einmal die sowjetische Offensive zu stoppen und da quasi eine vorzeitige Beendigung des Krieges zugunsten der Sowjetunion zu verhindern. Am Ende des sowjetischen Unternehmens Bagration steht allerdings dennoch die größte Niederlage der deutschen Militärgeschichte. Also die deutschen Verluste übersteigen da alles Vorherige und diese beschriebenen Auflösungserscheinungen tragen dann auch weiter zur Diskreditierung des ohnehin ungeliebten Rückzugs im deutschen Heer bei. Bis zum Kriegsende verbietet Hitler tatsächlich die meisten Rückzüge auch, weil sich die Wehrmacht fortan dann zunehmend auf Reichsgebiet zurückzieht. Also da gibt es auch nochmal eben so eine Veränderung, dass man Rückzüge da jetzt eben nicht mehr einfach als militärisches Manöver wie jedes andere sieht und Raum eben als militärischen Faktor wie Zeit, Kräfte, Information oder so, sondern da geht es dann eben um ideologisch überhöhten deutschen Boden, den man nicht so einfach aufgeben soll. Natürlich zieht sich die Wehrmacht weiterhin zurück. Ihr gelingen auch dann bis Ende 44 durchaus sogar noch Rückzüge, die in den eigenen Generalstäben weitgehend als erfolgreich gewertet werden. Also zum Beispiel der Rückzug der Heeresgruppe Nord aus dem Baltikum, der gilt im Oberkommando des Heeres durchaus als gelungen. In den sogenannten Endkämpfen, also als sich dann Ost- und Westfront ab Jahresbeginn 1945 zunehmend zusammenfügen, lässt nochmal über 1 Million deutsche Soldaten ihr Leben. Und derweil möglich dieses Weiterkämpfen der Wehrmacht, dass die deutschen Verbrechen in Europa weitergehen. Also das gilt für die ganze Geschichte der deutschen Rückzüge, dass diese Rückzugskämpfe eben auch die Fortführung der Verbrechen hinter der Front weiter ermöglichen. Besonders klar sieht man das noch an der Ermordung von Hunderttausenden Jüdinnen und Juden aus Ungarn in den letzten Kriegsmonaten, für die Todesmärsche der KZ-Gefangenen, aber auch für die sogenannte Aktion 1005, bei der SS- und Polizeieinheiten die Leichen aus Massengräbern der großen Judenerschießung, also in Osteuropa, ausheben und verbrennen ließen und die Gefangenen, die sie dazu gezwungen hatten, anschließend ermordeten. Das findet oft unmittelbar im Rücken dieser sich zurückziehenden Wehrmachtsverbände statt.
Na, die populäre Darstellung und auch sowas, wie wir aus dem Film Der Untergang kennen, das ist ja auch aus diese Endkämpfe, die du angesprochen hast, da ist es ja schon ganz klar so, Hitler ist derjenige, der diesen Rückzug komplett ablehnt. Seine Generäle sind alle skeptisch, trauen sich aber nicht, was ihm zu sagen. Aber du hast schon gesagt, das ist ein verzerrtes Bild, das ja quasi wahrscheinlich aus der Nachsicht der Wehrmachtsgeneräle geschrieben wurde. Also auch innerhalb der Wehrmacht, um das nochmal klarzustellen, war der Rückzug an sich umstritten und man wollte auch eigentlich lieber halten oder sogar wieder Gegenoffensiven starten.
Ja, ganz genau. Also würde ich voll zustimmen. Der ist auch in der Wehrmacht immer wieder eben mit diesen Ängsten verbunden. Der ist mit dem Stigma der Niederlage beladen. Und diese Ängste sind auch nicht alle irrational. Also das zeigen ja diese Auflösungserscheinungen dann zum Beispiel vor allem ab 44. Der Rückzug ist ein unglaublich schwieriges militärisches Manöver, wenn man es jetzt mal rein militärisch handwerklich geht. Und das traut man oft einer Truppe, die eben durch große Verluste geschwächt ist, traut man das oft dann einfach nicht mehr zu. Dann sagt man, ist es vielleicht oft besser, wir bleiben hier in dieser Stellung, wo wir wenigstens eine Stellung haben, die wir verteidigen können. Und versuchen das, anstatt dass wir jetzt da rausgehen, uns zurückziehen, eventuell auf dem Rückzug angegriffen werden. Und da schwanken wirklich die Positionen. Das kann man zum Beispiel in dieser Winterkrise 41, 42 sehen in den deutschen Generalstäben. Von Stunde zu Stunde oder von Tag zu Tag. Im einen Moment hält man einen möglichen Rückzug für die letzte Rettung. Und einen Tag später hat sich die Lage ein bisschen geändert, dann hält man ihn für katastrophal. Und da muss man eben dann genau hinschauen. Und das ist bei weitem nicht so, dass quasi da immer nur Hitler der Bremser war. Also oftmals ist es so, dass jetzt quasi die untergeordneten Truppenführer sagen, wir müssen uns zurückziehen aufgrund der hohen Verluste. Und dann der übergeordnete Befehlshaber sagt, nein, ihr dürft es nicht, weil ihr müsst dort diesen operativ wichtigen Raum halten. Und oftmals ist es umgekehrt, dass der übergeordnete Befehlshaber eben die Gesamtlage sieht, dass da vielleicht eine operative Gefahr droht und dann der untergeordnete Truppenführer sagt, ich kann das meiner Truppe im Moment moralisch nicht zumuten, dass sie diesen Rückzug antreten muss. Also da sind die Positionen oft ganz, ganz unterschiedlich und wie gesagt, die verändern sich auch. Und Hitler ist durchaus auch gegenüber vielen Truppenführern, so Walter Model ist da so ein Beispiel, denen er stark vertraut, durchaus bereit, denen große Freiheiten, auch was Rückzüge angeht, zu lassen. Und die Ergebnisse, sage ich mal, dieser operativen Freiheit, die sind dann auch nicht unbedingt immer besser als an den Stellen, wo er sagt, nein, hier kommt ein Rückzug nicht in Frage. Also auch dort, wo er zum Beispiel Model beim Rückzug der Heeresgruppe Mitte im Sommer 1943 relative operative Freiheiten zum Rückzug lässt, sind dann die Verluste ziemlich hoch. Ja. Also das ist eben auch eine Sicht, dieses populäre Bild, was, wie du sagst, in Der Untergang zum Beispiel vorkommt, was genutzt wurde, um Hitler jetzt auch die Schuld quasi an den Niederlagen von Seiten der Wehrmachtsgeneralität zuzuschieben, dass man sagt, ja, dieser Amateur mit seiner irrationalen Angst vor Rückzügen ist uns da zu oft in die Parade gefahren.
Wir haben in dem Gespräch, beziehungsweise du hast in deiner Darstellung immer sehr auf der Perspektive von oben, dieses strategische, die Oberbefehlshaber, geschaut. Kennen wir aus Ego-Dokumenten denn Ansichten von Wehrmachtssoldaten, was die zu den Rückzügen oder anders gesehen zu den mangelnden Rückzügen, zu dem Festhalten um jeden Preis gedacht haben?
Ja, also da habe ich durchaus auch einiges an zum Beispiel Feldpostbriefen, aber auch persönlichen Aufzeichnungen und so ausgewertet. Da möchte ich erstmal allgemein sagen, dass vielleicht überraschenderweise der Rückzug in diesen Dokumenten eine ganz geringe Rolle spielt. Da schreibt man nicht viel drüber. Ich vermute, dass es deswegen ist, weil man die Menschen, an die man schreibt, also wahrscheinlich größtenteils Familie oder Partnerin oder so, nicht mit diesen Dingen belasten will. Und man schreibt viel lieber über Privates, ob es jetzt dem Nachbarn gut geht, ob das Essen gut ist und so weiter. Interessanterweise ist das Essen oft bei Rückzügen dann gar nicht mal so schlecht, eben aufgrund dieser Plünderungen, die damit einhergehen. Und weil eben Landesvorräte ganz oft an die Soldaten da einfach dann ausgegeben werden, dann muss man sie nicht mehr abtransportieren. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir da erfahren. Ein bisschen was erfahren wir auch drumherum noch über die Sicht der einfachen Soldaten. Also wir erfahren viel über die Strapazen. Man muss sich vor Augen führen, dass, ich glaube auch das wurde schon in anderen Folgen dieses Podcasts angesprochen, dass die meiste Zahl der deutschen Soldaten die meiste Zeit über eben zu Fuß läuft. Wir haben, glaube ich, noch aus der Wehrmachtspropaganda und deren weitere Verarbeitung in der Nachkriegszeit dieses Bild einer hochmodernen, vollmotorisierten Armee. Das ist falsch, sondern die Masse der Infanteriedivision bewegt sich eben auch auf dem Rückzug zu Fuß und das sind wirklich unglaubliche Märsche, die machen müssen. Da gibt es einige Dokumente. Wir können auch diese Auflösung der Disziplin und die Schädigung der Moral auf dem Rückzug durchaus auch in einigen Briefen nachvollziehen. Also es gibt Soldaten, die davon sprechen, sich wirklich gejagt zu fühlen, die auch den Rückzug nicht verstehen, also warum der jetzt sein muss, weil es dann zum Beispiel am eigenen Frontabschnitt, wo man war, eigentlich gar nicht gefährlich aussah. Aber man muss das quasi aus anderen Gründen machen. Dann versteht man das nicht. Und was tatsächlich sehr augenfällig ist, ist eine große Angst davor, in sowjetische Gefangenschaft zu kommen. Da würde ich auch sagen, auch diese Angst ist nicht ganz irrational. Also die Todesraten deutscher Soldaten in sowjetischer Gefangenschaft, die sind bedeutend höher als die deutscher Soldaten in westalliierter Gefangenschaft. Allerdings würde ich sagen, vor allem ist es eine Projektion der eigenen Verbrechen. Also man traut dem Gegner zu, was man selbst den sowjetischen Kriegsgefangenen angetan hat. Ja. Das kann man da zum Beispiel über die Sicht einfacher Soldaten dann über den Rückzug erschließen. Wobei ich da auch sagen muss, vielleicht jetzt auch noch ein kleiner Disclaimer. Also ich habe diese Ego-Dokumente deutscher Soldaten ausgewertet, um das halbwegs repräsentativ zu tun. Hätte ich noch viel mehr auswerten müssen. Und das war quasi aus forschungspraktischen Gründen nicht möglich. Also da jetzt wirklich hunderttausende Briefe, Tagebücher und so weiter auszuwerten, um da zu sagen, man hat wirklich ein halbwegs repräsentatives Bild. Also es sind dann doch eher individuelle Erfahrungen, die vielleicht das ein oder andere illustrieren, aber ich würde jetzt mal nicht so selbstbewusst behaupten, ich kann erzählen, wie der repräsentative deutsche Soldat, den es ja auch nicht gibt, die deutschen Rückzüge wahrgenommen hat. Aber so Schlaglichter kann man werfen. Also ich kann vielleicht abschließend noch so ein paar Schlussbemerkungen machen, vielleicht so ein paar Ergebnisse im Großen skizzieren, so nach dem chronologischen Durchlauf. Also wenn wir jetzt aus der Vogelperspektive draufschauen, dann hat sich die Wehrmacht fast 3 Jahre lang aus sowjetischem Territorium zurückgezogen und dabei auch, also in diesen Rückzugsmonaten, die meisten Verluste erlitten. Es lässt sich relativ sicher sagen, dass die Deutschen 2,5 bis 3 Millionen Menschen oft unter tödlichen Bedingungen dabei nach Westen verschleppten, um sie dann als Zwangsarbeitskräfte zu verwenden. Ich schätze auf Grundlagen meiner Quellen, wobei ich da wirklich vorsichtig bin und ich jetzt nicht in Anspruch nehme, dass ich jetzt absolute Wahrheiten verkünde, dass die Wehrmacht auf dem Rückzug rund 20.000 Dörfer ganz oder teilweise zerstört hat. Bei den zerstörten Städten halte ich eine Zahl um die 1.000, bei zerstörten Fabriken um die 20.000 für wahrscheinlich. Zu den zivilen Todesopfern, die sind noch schwerer zu schätzen, aber da würde ich eine Zahl von 250.000 bis 300.000 schätzen. Also das ergibt sich auch einfach aus Hochrechnungen von den Zahlen, die man sicher sagen kann, und dann quasi dem Gesamtvolumen der deutschen Rückzüge. Nach sowjetischen Angaben waren in der Sowjetunion nach dem Krieg rund 25 Millionen Menschen obdachlos und in der Ukraine betraf dies fast ein Viertel der Bevölkerung. In der Ukraine waren bei Kriegsende auch nach sowjetischen Angaben noch lediglich 90% der Fabriken intakt und die industrielle Produktion schrumpfte auf ein Viertel des Niveaus von 1940. Die landwirtschaftlichen Erträge auf rund 40%. Und bei den Todesopfern muss man, glaube ich, noch festhalten, dass die Spätfolgen dieser Verwüstung, also auch Minen, die da gelegt worden sind. Hunger, der durch diesen Rückgang der landwirtschaftlichen Erträge entsteht, eben auch noch in den Jahren nach dem Krieg Todesopfer fordern und die Wirtschaft Osteuropas um Jahrzehnte zurückwerfen. Also man kann, glaube ich, durchaus mit Recht sagen, dass die deutschen Rückzüge die Gestalt vor allem Osteuropas auf Jahrzehnte geprägt haben. Was denn die Erklärung des deutschen Rückzugs, des deutschen Verhaltens auf dem Rückzug angeht, möchte ich herausstellen, wie stark da dieses Element der Kontrolle maßgeblich ist für die deutschen Militärs. Also der deutsche Rückzug ist im deutschen Heer kein Tabu, aber er ist eben mit diesen Ängsten und diesem Stigma der Niederlage beladen. Dem meint man entgegenzutreten, indem man stark darauf bedacht ist, die Kontrolle über die eigenen Bewegungen zu behalten und dies auch zu demonstrieren. Und zu dieser Demonstration dieser vermeintlichen Kontrolle gehört auch aus Sicht der deutschen Militärs eine planmäßige Verwüstung des Gebietes, aus dem man sich zurückzieht, weil, das habe ich versucht, zum Beispiel Vyasmas zu zeigen, es zeigt, wir machen in diesem Gebiet bis zuletzt, was wir wollen. Diese Kommunikation richtet sich an die eigenen Soldaten, an die Rote Armee, an den jeweiligen Vorgesetzten, aber auch an die Zivilbevölkerung, die man von Widerstand abschrecken will. Und dieses Motiv bestimmt quasi die konkrete Gestalt, wie die deutschen Zerstörungs- und Vernichtungspraktiken ablaufen, ganz maßgeblich mit. Die ideologischen Faktoren wie Rassismus und Antibolschewismus, die darf man sich aber trotzdem nicht wegdenken. Ich würde sagen, die bilden so eine enthemmende Grundierung, also eine notwendige Bedingung für diese Zerstörungs- und Vernichtungspraktiken. Zur Erklärung der konkreten Form braucht man aber diese andere Motive, also zum Beispiel das Element demonstrativer Kontrolle. Diese Verwüstungen sollen eben gerade nicht das Werk blinder Zerstörungswut sein. Die sollen nicht wahllos geschehen, auch wenn sie das dann oft tun. Aber aus Sicht der deutschen Militärs, wenn wir nach deren Motiven fragen, soll es eben diesen planmäßigen, systematischen Charakter haben. Und das ist eine von verschiedenen militärischen Nützlichkeitserwägungen, die bei diesen Zerstörungen immer wieder eine Rolle spielt. Die Schwächung der sowjetischen Kriegswirtschaft, der Zugriff auf Arbeitskräfte und andere Motive kommen dann immer hinzu. Und diese wechselnden Kalküle, die erklärt man immer wieder zu einer absoluten militärischen Notwendigkeit. Und die werden ungeachtet jeglicher Konsequenzen gegenüber der sowjetischen Zivilbevölkerung durchgesetzt. Vielleicht zu dem Begriff der militärischen Notwendigkeit noch ein, zwei Worte. Das wird ja oft so gegenübergestellt, waren jetzt diese Verbrechen ideologisch bedingt oder waren sie quasi Ergebnis einer militärischen Notwendigkeit? Ich würde sagen, dieser Gegensatz lässt sich eigentlich nicht aufrechterhalten, weil das Denken von militärischer Notwendigkeit, das hat unter anderem Historiker namens Jeff Rutherford sehr schön herausgestellt. Dieses Denken von militärischer Notwendigkeit, das ist ja auch ideologisch durchdrungen. Also es gibt ja keine absolute militärische Notwendigkeit, es gibt nur Maßnahmen, die notwendig für bestimmte militärische Ziele sind. Und wenn ich da eben bereit bin, den Tod hunderttausender sowjetischer Zivilisten für militärische Ziele in Kauf zu nehmen, wenn der mir notwendig erscheint, dann hat das natürlich auch mit meiner Ideologie zu tun, wenn ich die eben als weniger wert oder gar nichts wert ansehe. Also dieser Gegensatz ist falsch, sondern man muss da eben die Verbindung von den vermeintlichen Notwendigkeiten und der Ideologie sehen. Und da spielt meiner Ansicht nach auch tatsächlich eine länger währende militärische Kultur in der Wehrmacht eine Rolle. Und das ist diese Tendenz zu ganzen Lösungen, großen Entschlüssen, besonders einschneidenden Maßnahmen, die eben sehr anschlussfähig an die NS-Ideologie ist, dass dann eben alles immer, was militärisch nützlich erscheint, auch rücksichtslos durchzusetzen ist. Und das geht eben über eine bestimmte Tendenz in militärischen Entscheidungen hinaus, spricht deshalb in der Studie von einer Kultur der Rücksichtslosigkeit. Über die Wurzeln kann man streiten. Nach aktueller Studienlage geht es auch bis Ende des Ersten Weltkriegs diese Tendenz nicht unbedingt mit einer höheren Gewaltbereitschaft gegenüber Zivilpersonen einher. Aber die Wurzeln sind eben die, dass erst preußische, dann deutsche Militärs sich in einem möglichen Großmachtskonflikt meist in strukturelle Unterlegenheit wehen und so wiederholt auf die schnelle Kriegsentscheidung, die schnelle Entscheidungsschlacht setzen und deshalb Werte wie Initiative, Geschwindigkeit, Risikobereitschaft, Offensivgeist und eben Rücksichtslosigkeit eine höhere Bedeutung erlangen als in anderen Streitkräften. Das erklärt bei weitem nicht alles, aber ich glaube, es lässt so eine Tendenz erkennen, die dann eben anschlussfähig ist an diese ideologisch bedingte Enthemmung. Ja, insgesamt würde ich schließen, dass wir eben unser Bild von der Wehrmacht ein Stück weit kritisieren, korrigieren müssen und sie eben nicht nur als Armee des Blitzkriegs, voll motorisiert mit lauter Panzern, die da nach vorne stürmt und dann eben hinter der Front alle möglichen Verbrechen begeht, wahrnehmen müssen, sondern auch als Armee des Rückzugs, wo also die sich über Monate und Jahre aus der Sowjetunion zurückzieht, großteils zu Fuß, und wo diese Verbrechen eben vor allem auch an der Front, an der sich verschiebenden Front begangen werden. So sollten wir wahrscheinlich die Wehrmacht auch und vielleicht eher sehen.